Mein Name ist Corinna Buchers. Ich bin Redakteurin der FAZ in Berlin. Also ich bin schon relativ lange im Rechtsjournalismus tätig, habe Jura studiert in Berlin und danach die Journalistenschule durchlaufen. Und dann habe ich ein paar Praktika gemacht und bin erst zu Bloomberg News gekommen. Also das ist der amerikanische Nachrichtenagentur. Und also die global arbeitet, und ich habe aber in Frankfurt angefangen, interessanterweise auch mit Rechtsthemen. Da gab es gerade zu dem Zeitpunkt einen Riesenbedarf. Die haben ein eigenes Team auch gemacht. Da habe ich 2003 angefangen und bin dann 2005 gewechselt zur FAZ und betreue da eben schon seit immer juristische Themen durch mein Studium eben, und habe sechs Jahre lang dann bei der Sonntagszeitung gearbeitet und bin jetzt seit Sommer wieder in der werktäglichen FAZ und hier eben in Berlin zuständig für Parlamentsberichterstattung und Juristerei. Und ich mache seit 3 Jahren nunmehr schon gemeinsam mit Konstantin van Linden einen Podcast, den FAZ-Einspruch-Podcast. Also wir sind Kollegen.
Ja.
Den Podcast können wir nur empfehlen.
Ja.
Herzlichen Dank.
das war eigentlich auch die Motivation, dich einzuladen. Als ich die Folge gehört habe, Corinna zieht um, deswegen ist sie jetzt in der Folge nicht dabei. Sie geht wieder zurück nach Berlin. Da war alles noch so ein bisschen offener und da war ich so, mein Gott, ich weiß, wen wir einladen müssen. Sie ist jetzt auch wieder in Berlin. Ja. Aber dann steigen wir einfach mal mit unserer ersten Frage ein.
Ja, und zwar ganz banal, was war denn deine Motivation, Jura zu studieren in erster Linie?
Ich wollte eigentlich zunächst immer Journalistin werden. Schon ganz früh habe ich eben Schülerzeitung gemacht und alles, was man eben braucht, um in dieses Metier einzusteigen. Und dann war ich bei einer Berufsberatung und die hat gesagt, studieren Sie erstmal was Ordentliches. Ja, also fangen Sie gar nicht an mit Publizistik oder so, sondern Sie müssen halt wissen, worüber Sie schreiben, und dann können Sie das Handwerkliche dazulernen. Und schon damals war eben ganz klar, also Jura bringt in vielerlei Hinsicht. Und da hatte ich auch so eine gewisse Affinität dazu. Also natürlich auch, ich weiß, es geht ja vielleicht vielen Jurastudenten so, aber es sind natürlich die großen Serien gewesen, Matlock oder so hießen die damals noch, Matlock oder auch Liebling Kreuzberg, die einen irgendwie dazu gebracht haben, Jura dann irgendwie ganz cool zu finden. Und so bin ich dann eingestiegen. Und dann habe ich in Berlin eben Jura studiert, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit weiter Praktika gemacht. Bei der Taz habe ich angefangen mit dem Praktikum und war dann freie Mitarbeiterin, und so kam es.
Und war das so in dir drin, dass du von mit schreiend gesagt, also als kleines Kind schon so, ich muss Journalistin werden? Oder war das, wo kam die Inspiration her?
Letztendlich ist das auch ein bisschen klassisch gewesen. Also ich glaube, viele fangen ja an, und so war es bei mir auch, weil sie gerne schreiben. Und ich habe gerne Geschichten geschrieben oder so und habe dann erst viel später festgestellt, dass das wirklich nur ein Teil des Journalistischen ist und eigentlich schon gar nicht, es sei denn, man arbeitet im Feuilleton, das, was sozusagen prägend ist für diesen Job. Es geht natürlich viel mehr auch darum, Dinge zu recherchieren, herauszufinden. Ne? Also manchmal, insbesondere in der Tageszeitung, ist ja der Schreibstil doch eher ein sehr nüchterner. Ne? Also da muss man eben gar nicht so viel Freude am Schreiben haben, um Journalist zu werden. Gibt ja auch ein paar, bei denen es nicht so ist, aber jedenfalls, es hilft natürlich auch sehr, ne? Also insbesondere in der Sonntagszeitung haben wir natürlich auch viele große Erzählgeschichten gemacht und so weiter. Und so kam das.
Okay. Hast du das Gefühl, dass deine juristische Ausbildung dich beim Journalistensein, in deinem Beruf dir weiterhilft? Oder sagst du jetzt rückblickend, okay, ich hätte auch Publizistik oder so studieren können, wäre genauso gut gewesen?
Nee, Jura ist wirklich ein tolles Studium, hätte ich fast gesagt. Das würde ich, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, wie das heutzutage ist. Hängt wahrscheinlich auch von der Universität ab und von den einzelnen Professoren. Ich meine aber, es ist ein tolles Fach. Also wirklich dieses sehr strukturierte Denken, dieses sehr analytische und auch dieses andere Meinungen zulassen oder auch ins Feld führen und sich dann entscheiden für irgendwas. Das ist etwas, finde ich, was unglaublichen Wert hat. Und wenn man es dann auch noch schafft, im Studium den Praxisbezug herzustellen und sich immer vor Augen zu behalten, warum man das eigentlich studiert, was eigentlich der Mehrwert dafür ist, für einen selber und für den Mandanten oder für den Leser oder für wen man immer dieses juristische Wissen benutzen möchte, umso besser.
Ja. Ja, ist wahrscheinlich auch schwer im Nachhinein, jetzt unabhängig vom Inhaltlichen, aber einfach die Struktur, wie du gesagt hast, die man aus dem Jurastudium mitnimmt, ist wahrscheinlich auch schwer im Nachhinein zu lernen. Also
ist sehr schwer im Nachhinein zu lernen. Also es gibt gute Gerichtsreporterinnen, interessanterweise vor allen Dingen, die das gut können, also denen man jetzt nicht anmerkt, dass sie nie Jura studiert haben. Aber ich finde, umgekehrt ist leider etwas, was ich zum Beispiel ganz stark für eine Allgemeinbildung halte, ne? Dass man die Gerichte unterscheiden kann, so blöd das klingt. Also dass man weiß, was der Unterschied ist zwischen BGH und Bundesverfassungsgericht. Ja? Oder dass man weiß, dass zivilrechtliche Klagen was fundamental anderes ist als eine strafrechtliche Anklage. Ich finde, das hilft einem im Job, es hilft einem aber auch im täglichen Umgang oder im Verständnis. Ja? Und ich finde, eigentlich sollte das schon in der Schule gelernt werden. Ich finde nicht, dass das nur Juristen wissen sollten, aber es gibt leider vor allen Dingen, also es gibt viele Nicht-Juristen, die es nicht wissen, sagen wir mal so. Also ich merke auch unter Kollegen immer noch, wie oft einfach Gerichte vertauscht werden oder wie schwierig es interessanterweise ist, diesen Unterschied zwischen Strafrecht, Verwaltungsrecht und Zivilrecht irgendwie deutlich zu machen. Mhm. Und das braucht man, finde ich, also gerade in der Corona-Krise hat man es doch irgendwie gesehen, wie wichtig so ein Grundverständnis von Jura eigentlich ist.
Naja, absolut. Ich finde gerade so die ersten paar Semester, wo wir so Staatsorga, Grundrechte und so gehabt haben, da dachte ich mir nur so, ich hatte Politikwissenschaften im Abi, aber davon habe ich noch nie gehört. Also, also da habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, die Schule hat mich im Stich gelassen. Ein bisschen.
Ja.
Wir wollten noch einmal die negativen Seiten des Journalistendaseins beleuchten für jetzt Leute, die darüber nachdenken, in die Richtung zu gehen. Was ist so die Kehrseite vom Beruf?
Die Kehrseite, gibt es eine Kehrseite von diesem wirklich tollen Beruf? Ich glaube, es ist halt, vielleicht was ein bisschen ernüchternd ist, dass man sich doch etwas anderes oftmals darunter vorstellt. Also Jura ist Journalismus ist ein Handwerk, Jura ja auch, aber Journalismus ist ganz viel Handwerk im Sinne von Dinge recherchieren, wie man recherchiert, wie man eine Recherche angeht oder auch wie man Texte angeht, ist sehr durchaus sehr formalisiert. Ja? Also dann zu denken, dass man immer quasi diese sehr wuchtigen Texte schreibt, die sehr grundsätzlichen Essays über den Zustand der Welt, das ist eigentlich nicht häufig, sagen wir mal so. Das kommt insbesondere, wenn man Berufseinsteiger ist, eigentlich so gut wie überhaupt nicht vor. So. Und dann ist es natürlich viel Schwarzbrot, ja, also ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt nicht mit jeder Geschichte sozusagen auf der Party die Leute begeistern, ja. Insbesondere auch in unserem Metier ist es ja sehr, weil ich ja eine Fachjournalistin bin und sehr die Rechtsberichterstattung sehr genau verfolge oder so, muss man natürlich auch tief einsteigen. Und dann in dem Moment, wo man eben nicht nur sozusagen die Reportage von den Impfstraßen macht oder so, muss man einfach genau wissen, wie das Patentrecht funktioniert und wie es revolutioniert wird oder reformiert wird und so weiter und so fort. Da muss man sehr ins Detail gehen. Ne? Ja. Das ist aber durchaus auch befriedigend. Also ich will das jetzt gar nicht so sehr als Negativseite beschreiben, weil man ja sich auch einen gewissen Ruf erarbeiten kann damit und dann auch bei den Gesprächspartnern ernst genommen wird, wenn man merkt, wenn die merken, dass man seinen Job mit Werf und Leidenschaft verfolgt. So.
Ja, Carmenino, du hast jetzt die negativen Seiten angesprochen. Andersrum, was macht dir denn besonders viel Spaß an deiner Arbeit?
Ja, es ist schon so, dass es vielschichtiger ist, glaube ich, als das, was jetzt also Anwälte insbesondere müssen ja doch immer mehr spezialisiert sein auf etwas, ja. Und wir spezialisieren uns natürlich auch, aber ich habe, glaube ich, dann auch ein größeres Portfolio an und dann auch hin und wieder mal auch die Möglichkeit, schöne, also heftige Leitartikel oder knallige Leitartikel zu schreiben oder an Dingen dran zu bleiben und Missstände aufzudecken, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, würde ich mal sagen, aber so ein bisschen zu pieksen, so, ja, also wie es tatsächlich in der Corona-Pandemie im Management zum Beispiel läuft, ne? Das ist ja auch in der Tat, gibt ja auch viel Kritik. Man muss immer aufpassen, dass man seine Rolle nicht vergisst, ne? Weil natürlich ist es auch immer einfach, zu sagen, der Regierung vorzuwerfen, sie haben keinen Plan, ja, aber ich frage mich auch jeden zweiten Tag mindestens, wie ich eigentlich entscheiden würde, jetzt angesichts der steigenden Zahlen und der Mutanten und so weiter und so fort. Da bin ich ja ganz froh, dass ich eigentlich nur reportieren muss und hin und wieder mal einordnen darf. So.
Ja.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das so ein, also das ist schon so ein Hauch manchmal von Hollywood hat, wenn man jetzt so eine große Story oder so da lange dran war und dann kommt das endlich raus und man kriegt auch so viel Feedback dazu? Oder ist es dann doch nur so Alltag?
Ach nee, es gibt schon auch, finde ich, wirklich schöne Sachen, die man groß ausbreiten kann, an denen man lange sitzt. So, also Hollywood finde ich ein bisschen viel gesagt jetzt. Ne? Das ist jetzt nicht so glamorous, muss man sagen. Und ich finde auch, so wahnsinnig viel Feedback kriegt man gar nicht. Sondern man merkt nur interessanterweise immer mal wieder, wie dann Texte nachwirken. Also entweder, weil man die Themen dann aufgegriffen sieht in anderen Zeitungen oder man hört auch womöglich Wochen oder Monate später, wie jemand da also positiv beeindruckt war oder jedenfalls es interessant fand und so weiter und so fort. Also das finde ich schon, das hat man schon und das finde ich auch sehr schön. Und insbesondere jetzt, was diesen Podcast angeht, also da bekommen wir auch sehr schönes und sehr freundliches Feedback und das ist irgendwie, das ist dann auch sehr befriedigend. So.
Schön. Was macht denn deiner Meinung nach eine gute Journalistin aus? Also ob jetzt mit juristischen Vorkenntnissen oder nicht, aber jetzt grundsätzlich, was sollte man auf jeden Fall mitbringen?
Man sollte sehr neugierig sein und offen und nicht zu festgelegt, denn Dinge stellen sich sehr häufig auch sehr anders dar, wenn man sie mal nachrecherchiert hat. Und das sollte man sich nicht verbauen. Es gibt ja so ein bisschen die Tendenz, dass irgendwie Haltungsjournalismus eingefordert wird. Ja, und das kann ich auch nachvollziehen, so in Sachen wie Rassismus oder so, da gibt es ja auch wenig zu diskutieren. Aber in vielen anderen Fragen ist es immer interessant, auch die andere Seite zu hören. Ja, oder vor allen Dingen interessant, mal zu sehen, wie Dinge entstanden sind. Ja, also nur ein kleines Beispiel, ich will es gar nicht so vertiefen, aber diese ganze Cum-Ex-Problematik, die jetzt auch rauf und runter läuft, die einfach, wo viele ja auch Schnappatmung bekommen und sehr zu Recht Schnappatmung bekommen, ne? Wie das sein kann, dass der Fiskus da über Jahre hinweg von Investoren und Anlegern also geprellt wurde um Milliarden, ja. Und die Dramatik ist aber, ich kann mich sehr gut noch daran erinnern an die Anfänge der Diskussion und wie sehr das diskutiert wird, in welchem Graubereich sich das befindet, ne? Und ich fand es ehrlich gesagt schon damals Quatsch. Also ich dachte so, das kann nicht rechtmäßig sein, aber es wäre jetzt auch umgekehrt falsch zu sagen, dass diese Diskussion nie gegeben hat, ne? Und ich finde es dann immer interessant, insbesondere wenn man ein Thema lange begleitet, dann sieht man, wie sich das entwickelt hat. Und dann ist irgendwann die Empörung so breit gestreut, dass man sich nie vorstellen kann, dass es mal anders war. Aber es war auch mal anders. Und das erklärt aber auch, wie es dazu kommen konnte. Und das finde ich eben das Spannende an solchen Dingen. Also ein anderes, vielleicht harmloseres Beispiel, ne? Ist ja quasi das Rauchen in Kneipen. Ne? Also ich kann mich wirklich noch sehr gut erinnern, wie das so eine Riesendiskussion war, als das auf eingeführt wurde, ne? Also wie das, wie groß das diskutiert wurde und wie stark das auch als Freiheitseingriff gesehen wurde. Und ich kann mich noch mehr daran erinnern, wie vor noch längerer Zeit sozusagen das einfach die allergrößte Selbstverständlichkeit war, dass die Leute gepafft haben im Fernsehen oder wie auch immer, ja. Gibt es ja auch noch alte Aufnahmen davon, aber jetzt kann man sich das einfach so im Leben vorstellen, wie absurd das gewesen ist, ne? Ja. So, aber eigentlich darf man dieses Wissen nicht vergessen, weil das eine Entwicklung darlegt, die die Sache erst nachvollziehbar macht, ja. So, also das nur so als kleines Beispiel.
Aber ich finde das Rauchen, also das Beispiel vom Rauchen in der Kneipe ist eigentlich sehr, sehr gut, um auch wenn man heutzutage auf so Diskussionen auch bezüglich Klima guckt, ja, und den Leuten sagt, esst weniger Fleisch oder macht jenes weniger oder tut das nicht, wo man vielleicht, wenn wir in 20, 30 Jahren drauf blicken, die Leute doch wieder sagen, ah, was, darüber habt ihr diskutiert, das ist doch keine Frage.
Ja, bestimmt.
Ganz anderes Bewusstsein als ja, genau, manche Dinge.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja.
Was ist denn deine prägendste Erfahrung aus dem Studium gewesen?
Ja, da würde ich ganz gerne erzählen von einer Anekdote, die Jahre später erst passiert ist, aber sozusagen im Rückblick auf mein Studium. Und zwar war es eben so, dass ich an der Humboldt studiert habe und an diesem altehrwürdigen Gebäude war und wir dann von der FAZ die Aufgabe bekommen, wieder zurück an unsere Alma Mater zu gehen. Ne? Also an die Universität, wo wir studiert haben und uns als jemand dahin zu setzen, der quasi in der Retrospektive wieder auf sein Studium blickt, ja. Und da war ich dann in einer Vorlesung, habe ich mich reingesetzt zum Thema öffentliches Recht, also die Grundrechte. Und es war gerade Artikel 9 stand zur Debatte, ja. Und das ist ja ein Grundrecht, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Da geht es eben um die Vereinigungsfreiheit, also insbesondere um die Koalitionsfreiheit, also die Freiheit, Gewerkschaften zu gründen oder auch Arbeitgeberverbände oder wie auch immer. Ne? Und das Interessante war, dass wirklich dieser Artikel so unfassbar stark im Feuer stand zu dem Zeitpunkt gerade. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob Sie es daran erinnern können, aber jedenfalls ging es darum, dass da mit den ganzen Spartengewerkschaften, ja, also mit den Cockpits und den ganzen Fluglotsengewerkschaften, da wahnsinnig viel in der Schwebe war, die Bundesregierung das gerade ändern wollte, es gab einen Gesetzesentwurf und so weiter, dann hat dieser, der Professor Artikel 9 irgendwie angerissen und sagte so, ja, aber das, ehrlich gesagt, können Sie vergessen, ich sag's Ihnen jetzt in 10 Minuten, aber das ist eigentlich überhaupt nicht relevant und kommt übrigens auch nicht in der Prüfung vor. Und ich dachte so, what? Also so eine im Moment der krassesten Artikel, die im Schwange sind, die immer rauf und runter auch von den Arbeitsrechtlern genommen wurden, wo es ja auch wirklich um was gehen. Es ging ja wirklich, also die Gewerkschaft der Lokführer hat ja zu dem Zeitpunkt monatelang quasi den Bahnverkehr immer mal wieder blockiert mit den Demonstrationen, sondern Streiks, die da gemacht haben. Also es geht wirklich um viel und er ist da so runtergegangen und ich dachte so, das war für mich so sinnbildlich, weil ich dachte, das ist so schade an diesem Studium, wo es eigentlich so um so sehr viel geht, um so viel Pragmatisches, um Dinge, die wirklich die Leute betreffen und in ihrem Leben beeinflussen. Ja, also ob es nun Mietrecht ist oder Arbeitsrecht ist oder auch die großen Grundrechte. Und das wird dann aber nur theoretisch behandelt und strikt nach Lehrbuch, aber leider nicht anhand der aktuellen Entwicklung. Und das fand ich so schade.
Ja.
So.
Glauben Sie, das Studium muss sich diesbezüglich ändern? Also, dass man noch mehr so einen Politikbezug reinbringt und nicht nur den Studierenden sagt, ja, lest mal Zeitung, ist wichtig.
Also ich fände es sehr schön, wenn es das täte, weil es so wichtig ist, in Bezug zu dem aktuellen Leben herzustellen. Und das kann man bei Jura ja wahnsinnig. Ja. Das kann man natürlich auch bei Medizin, aber ich finde, bei Jura wird es immer noch zu wenig gemacht, aber das hängt wirklich auch sehr an den Akteuren. Also gerade ja, der Professor, klar, der hätte ja wunderbar sagen können, hier, also Leute, super aktuell, jetzt sind wir sowieso gerade bei Artikel 9, ja, also lest doch bitte euch erstmal quer als Vorbereitung für die nächste für die nächste Vorlesung die 3 Zeitungsartikel, ja, und dann reden wir mal darüber, wie wichtig Spartengewerkschaften eigentlich sind, ja, und was sie in unserem Leben bedeuten oder auch nicht.
Ja.
So hätte es, finde ich, sein können. Aber gut. Ja,
witzig, was man erst dann mit anderen Augen sieht, ein paar Jahre später.
Ja.
Lustig.
Ja. Ich finde, das ist so, deswegen mag ich den Einspruch-Podcast, um hier den kleinen Werbeblock einzufügen.
Ja, danke schön.
Nee, weil das einem so einen Bezug eben gibt von dem, was man gelernt hat in der Uni, zu dem, was tatsächlich in der Welt passiert und das verbindet.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ja. Aber dann zu der nächsten Frage. Welchen Tipp hättest du gerne mit 20 gehört, den du vielleicht auch erst, ja, etwas, was du erst später gelernt hast?
Darüber habe ich echt ein bisschen länger nachgedacht. Ich würde wirklich sagen, was mir dann tatsächlich am stärksten geholfen hat, so im, und das war übrigens etwas, was mir nie jemand gesagt hat, aber das, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, es hätte mir jemand gesagt, haltet nicht nur fremde und andere Meinungen aus, sondern sucht sie. Das hätte ich mir gewünscht, dass mir das mal jemand sagt, weil man, ich also als Jugendlicher, als Studierende immer sehr stark, glaube ich, das getan haben. Was viele machen, sich natürlich mit Leuten umgeben haben, die die gleiche Meinung haben und die die gleichen Interessen haben und so weiter und so fort. Und das ist sehr angenehm. Ja, das ist, ich will das gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, den Intellekt und die Argumentationsfreude, die trainiert man erst, wenn man sich wirklich mit Leuten auseinandersetzt, die ganz explizit eine andere Meinung haben. Und das ist, da darf ich jetzt auch schon wieder auf meinen Podcast kommen. Das ist eben bei Konstantin auf sehr erfrischende Art und Weise so, ne? Also ich glaube, wir mögen uns beide sehr gerne. Wir haben sehr viel Respekt füreinander. Aber Konstantin und ich sind wirklich, ich finde, fundamentalen Fragen sehr unterschiedlicher Meinung. Und zwar auch aus einer unterschiedlichen Erfahrung heraus, ja. Und ich finde, das auszuhalten und das mal auch wirklich zu nutzen oder dann auch lustvoll zu streiten, das muss man erst lernen. Und ich habe Gott sei Dank jetzt im Berufsleben einige Leute gehabt, mit denen ich mich richtig fetzen kann. Ja, das finde ich wirklich super. Also am Abend auch oder so beim Glas Wein. Und dann wird es auch wirklich laut und das macht aber so viel Spaß nach einer Weile. Aber ich finde, man muss es trainieren. Also vielleicht müssen auch wir Frauen das mitunter trainieren, weil oder überhaupt Menschen, die eigentlich nicht so gewöhnt sind, Kontra zu geben oder auch Kontra zu hören. Das kann ja auch manchmal sehr schmerzhaft sein. Aber mir hat das so im Laufe der letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahre echt so den Blick geschärft. Und ich möchte eigentlich auch lieber, dass die Leute ihre Meinung aussprechen, dann kann ich mich dazu verhalten, ja. Weil ganz schlimm ist es sozusagen, wenn sowas nur so unterschwellig eine Rolle spielt und man gar nicht genau weiß, ne. Wenn Konstantin sagt, den Datenschutz findet er bescheuert und komplett überflüssig, dann kann ich mich dazu positionieren, ne?
Ja. So. Ja, das ist ein guter Tipp. Können wir uns mal zu Herzen nehmen.
Ja, ich meine, gerade in dieser Zeit mit unseren Facebook-Bubblen und so ist das, glaube ich, tatsächlich Leute zu suchen, die auch unbequeme Meinungen haben und da den Dialog zu suchen, ist unglaublich wichtig. Machst du die letzte? Das ist meine Frage, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe.
Ja, genau. Ja. Also, letzte Frage für heute. Hast du ein Guilty Pleasure?
Ein Guilty Pleasure, das finde ich echt so lustig, weil die Frage ist ja überhaupt, was ist ein Guilty Pleasure, ja? Und ich habe, ich würde sagen, also ich rauche nicht und ich saufe ein bisschen. Und das würde ich nicht als guilty bezeichnen, sozusagen. Nee. Und alles, was man darunter vielleicht sehen würde, ne, also so, ich glaube, die Frage zielt ja immer selten, lustigerweise habe ich mir darüber so selten Gedanken gemacht, ne? Also so ein bisschen, das sind ja so Dinge, für die man sich schämt, ne? Also so vielleicht so Chick-Fix oder so, ja, also so Mädelsfilme oder was.
Ja.
Und ich muss offen gestehen, das mache ich schon auch, aber die würde ich dann, das würde ich nicht Guilty Pleasure nennen, ja, also sondern das ist eigentlich auch da wieder, also um es jetzt mal deutlich zu sagen oder ein Beispiel, ja, zu sagen ist, also im Moment bin ich ein bisschen obsessed wieder mit Jane Austen Verfilmung.
Ja? Oh ja.
Also,
ich auch.
Wir haben uns vorhin über die Bronte-Schwestern unterhalten, da passt das perfekt.
Und das Lustige daran ist so, dass es hat irgendwie einen Nerv von mir getroffen. Die Geschichte kann ich kurz noch erzählen, weil ich kam da irgendwie jetzt durch einen Zufall wieder dahin, weil ich nämlich versucht habe, Verbrechen zu gucken. von Schirach, das war ja ein Riesentheater, ne, auf der ARD und Dreisat und alles gleichzeitig und so weiter, im dritten Programm und so weiter. Und ich kam nicht rein. Und dann fing ich an so zu seppen und kam zu, was war denn das? Keine Ahnung, also jedenfalls, welcher von denen denn, oh Gott, jetzt brauche ich aber dringend den Titel. Ne, der kommt gleich noch. Also faktisch jedenfalls, ich war jedenfalls eine Jane Austen-Verfilmung und die ich seitdem leider auch schon wieder mehrfach gesehen habe. Und das Lustige ist, es hat mich irgendwie berührt in so eine ganz andere Art und Weise, nämlich erstmal ist sie total Corona-konform, ne? Also die Leute bewegen sich sowieso nur die ganze Zeit auf 2 Metern und kommen nicht näher. Und deswegen guckt man sich den auch nicht an und denkt so, ist ja komisch, dass sie so feiern. Ja? Das macht die Sache wirklich echt einfach. Und ich finde es so eine ganz wunderbar subtiler Feminismus, der da durchbricht. Ne? Also das ist ja, könnte man als so Mädels- und Romantik Posse abtun, aber da geht es ja wirklich um knallharte auch Frauenbenachteiligung. Das führt ja eben dazu, ne, dass sie im Rahmen des Erbrechts so wahnsinnig benachteiligt war. Es führte ja eben dazu, dass es so wahnsinnig wichtig war, sich zu entscheiden, mit wem man eigentlich verheiratet sein möchte und so. Und das ist irgendwie etwas, was ich im Moment gerade obsessiv verfolge. Und das würde ich aber explizit nicht als Guilty Pleasure
klassifizieren. Ich auch nicht.
Weil es übrigens auch wichtig ist, sich mal mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen.
Ja.
Jane Austen ist so intellektuell. Ich glaube, dafür muss man sich gar nicht schämen.
Ah ja, Gott sei Dank. Genau. Aber jetzt brauche ich unbedingt noch den Titel, verdammt nochmal.
Stolz und Vorurteil vielleicht?
Ist man natürlich Stolz und Vorurteil. Herzlichen Dank. Ja,
die Version mit Keira Knightley?
Ja,
natürlich. Ja, das ist aber auch ein toller Film. Liebt den sehr.
Ah, der ist toll. Und wie sie sich am Ende auf diesem vernebelten Feld treffen und so.
Alles sehr schön.
Der ist jetzt auch auf Netflix, der war ja so lange nicht da.
Echt?
Ja.
Und dann kann man die damit zu der nächsten Frage weitermachen.
Genau, dann wir fangen nämlich jetzt einen anderen Blog an. Wir wollten auch mal, weil sie ja bei der FAZ sind, darüber sprechen, dass Printmedien oder so allgemein Zeitungen immer mehr am Aussterben sind oder die Leute sich ihre Nachrichten woanders suchen, einfach weil das Internet so ein großes, riesiges Angebot bietet. Mhm. Auch Angebote, die man nicht bezahlen muss. Und dann stellen wir mal die unbequeme Frage, warum sollte man bei den großen Angeboten im Internet noch für Journalismus bezahlen?
Ich glaube, es war einer der größten Fehler, dass es jemals in Frage gestellt werden muss, dass es dass überhaupt bezahlt werden muss. Also das war ja letztendlich, ist ja die Tatsache, dass sowas überhaupt frei im Internet ist, ist ja eigentlich das Verrückte. Mhm. Ja, denn sind ja Dinge, die irgendjemand zusammengetragen hat und sich Mühe gemacht hat und die ins Internet stellt. Also das im Grunde genommen, dass das kostenlos sein soll, ist ja eigentlich verrückt. Wenn ich das jetzt mal so deutlich mal, wenn man und auch da wieder, wo kommen wir eigentlich her? Also Zeitungen haben immer Geld gekostet, mal mehr, mal weniger, ja. Und dann gab es eine Phase, an die erinnere ich mich auch noch, war relativ dunkel, weil das war auch noch zu einer, wo ich selber Schülerin war oder wo das so ganz langsam, oder Studentin, dann ging das so ganz langsam los mit den Internetmedien. Und ich weiß noch, da gab es zum Beispiel von der FAZ eine ganz klare, und auch, glaube ich, vom Spiegel so ganz klar die Sache, wir verschenken unsere Sachen nicht. Das waren alles Bezahlmodelle. Nur die ließen sich damals überhaupt nicht umsetzen, weil es eben PayPal noch nicht gab. Es gab auch gar keinen sicheren Weg, das quasi bezahlen zu können im Internet. Ja. Und deswegen, und das analog, ja, da kommt es ja eigentlich her von der Musikindustrie, ne, die ja auch, wo es ja auch tatsächlich daran gehakt hat, dass diese ganzen Angebote, dass diese nicht gab, ne? Also diese ganzen Bezahlangebote mit iTunes und so weiter und so fort. Die gab es damals nicht, aber gleichzeitig gab es eben das Verlangen, das zu hören, und zwar jetzt zu hören und nicht, wie wir es damals selbstverständlich noch getan haben, in Plattenladen zu gehen, ja, oder so ne, im Radio mitzuschneiden, ja, wenn ein guter Song lief. Und das hat sich irgendwie, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen in dieser Phase, wo der Bedarf da war und wo es aber keine Bezahlmöglichkeiten gab, ist so ein bisschen Wildwuchs entstanden und so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass man Dinge im Internet frei haben kann. Und das, ich finde jetzt, ehrlich gesagt, ist die Mischung ganz gut, ne, dass man sagt, es gibt Dinge, die frei zugänglich sind, auch vielleicht die so wichtig sind, dass sie jeder erreichen sollte. Das finde ich schon keine schlechte Variante. Ne? Aber ich finde es genauso wichtig, dass man für große Stücke, für interessante Stücke, für Stücke, die vielleicht auch sonst nirgendwo gibt, bezahlen muss. Und das ist ja auch heutzutage sehr leicht möglich und es ist ja auch gar nicht teuer. Ja, also es ist ja unfassbar, wie sich die Abo-Preise entwickelt haben in den letzten Jahren.
Ja, das leitet uns im Prinzip auch schon zur nächsten Frage über. Und zwar, es gibt ja beispielsweise eben das Modell zur Finanzierung, dass gewisse Artikel, dass man die anlesen kann und um ihn ganz zu lesen, muss man zahlen. Aber zum Beispiel die Sunday Times hat den Wine Club in Großbritannien. Mhm. Die finanzieren sich eben unter anderem durch Weinverkauf, einfach damit die Zeitung an sich sich noch weiter finanzieren kann, obwohl es deutlich weniger Abonnenten gibt als beispielsweise vor 10 Jahren. Was meinst du denn, wie sich in Zukunft Zeitungen weiter finanzieren werden, wenn dann doch, wie es wahrscheinlich sein wird, das Internetangebot weitergeben wird?
Kriegen wir dann FAZ-Wein?
Gibt es übrigens auch schon. Also wir, die FAZ macht ja auch so wilde Sachen. Also ich weiß nicht, ob es direkt Wein gibt, aber es gibt ja so einen Selection-Shop, ne, wo es dann irgendwelche Designerstühle gibt oder so. Das ist irgendwie so eine Art von Nebengeschäft, die ich, also ich fände es ehrlich gesagt schön, wenn wir noch Geld verdienen mit unserem eigentlichen Produkt, nämlich mit Nachrichten. Also wenn uns das noch weiter gelingt, das finde ich eigentlich die ehrlichste Art. Und ich finde es auch gut, dass sich da vieles weiterentwickelt, ne? Dass man so eine Sparvariante hat für Leute, die sagen, das ist mir einfach zu viel, ne? Und dann kostet eben nur 10 Euro. Und für die, die es wirklich genau wissen wollen und die alles haben wollen, für die ist es dann wesentlich teurer. Also es ist ja auch wirklich teuer. Ich will das gar nicht kleinreden. Es sind ja 35, ich glaube bei der FAZ sind es fast 50 Euro im Monat für ein Vollabo. Da hat man dann aber auch alles dazu. Also ich weiß, ich finde es nachvollziehbar, dass da jetzt mal versucht wird, auf Nebengleise zu gehen, aber eigentlich finde ich es nicht richtig. Also ich meine, Mercedes oder auch Volkswagen, die verdienen ihr Geld ja auch mit Autos und nicht mit Nagelstudios, die sie nebenbei noch betreiben. So. Ja.
Das wäre auch lustig, ein Mercedes-Nagelstudio. Nicht, dass wir ja. Die Leute noch auf Ideen bringen. Mir wäre es vielleicht nochmal wichtig, wenn du ausführen könntest, warum es so verrückt ist, dass Journalismus kostenlos, zum Beispiel The Guardian fragt ja am Ende seiner Artikel immer nur, wenn ihr wollt, könnt ihr was zahlen und dann einen Pfund, einen Euro oder so, das nochmal ausführen würdest, weil ich glaube, vielen Leuten, gerade in unserem Alter, ist nicht bewusst, wie viel Mühe man sich tatsächlich machen muss für einen Artikel, wenn man zur Recherche
hat. Okay. Nee, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also das muss man, wirklich guter Journalismus ist richtig harte Arbeit, weil man sich durch einen Wust an Informationen durchschlagen muss, weil man auch Dingen widerstehen muss. Ne? Also es gibt hier jeder, also sobald die hören, dass man Journalist ist, wird versucht, einem jeder eine Geschichte zu erzählen, und zwar seine Geschichte. Ja? Also ob es nun die Unternehmen sind, die ihre Art der Erzählung weiterbringen wollen, oder die Politiker, es versucht jeder, sein Narrativ durchzubringen. Und dafür werden sie übrigens auch bezahlt. Ich will das gar nicht kleinreden. Es ist ihr Job. Ja? Aber mein Job ist, den Überblick zu behalten, neutral zu berichten. Und dafür muss mir irgendjemand mein Geld zahlen. Und das ist nun mal der Arbeitgeber. Das ist für mich die FAZ. Das kann jeder andere Verlag aber auch sein. Und was hinzukommt, der Druck, das Papier, all das ist wahnsinnig teuer. Nun kann man sagen, naja, auch die, man kann es ja auch alles elektronisch machen. Interessanterweise sind aber sehr viele Leute sehr verliebt in das, ausgerechnet in das Printprodukt, was uns in der Zustellung wahnsinnig teuer kommt. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass uns gerade die Zustellung auch am Wochenende wahnsinnig teuer ist. Es ist immer schwieriger, ist, Leute zu finden, die das zustellen. Und das alles muss man sozusagen in einem Ganzen sehen. Und dann kommt natürlich das Internet dazu. Das ist sozusagen eine Vertriebsform. Aber man muss auch sagen, dass wir umgekehrt ganz, ganz vielen Leuten vor den Kopf stoßen, wenn wir für unsere Zeitung Geld verlangen, für das Printprodukt Geld verlangen, das nach Hause gebracht wird, und die dann sehen, dass die gleichen Artikel kostenlos ins Internet gestellt werden. Das ist sozusagen das Unverständnis, was dann andere Teile von Lesern haben. Denn es gibt ja, irgendwo muss das Geld ja verdient werden. Und das sind eben bei uns die Abonnenten. Und das ist zum Teil natürlich auch Werbung, aber wir wollen ja auch gerade verhindern, dass es zu viel Werbung ist, sozusagen. Das ist ja auch ein neuer Ethos, ne? Dass man sich nicht zu abhängig macht von Werbung.
Ja.
Das wird man nie ganz verhindern können, aber ja.
Ja. Verletzt Sie das, wenn Sie dann so YouTuber sehen, weiß ich nicht, wie Rezo oder LeFloid oder wie sie alle heißen, die so Nachrichten halb gekocht irgendwie an den Mann bringen und das große Geld machen, aber dann so guter Journalismus vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt oder nicht genügend von einer bestimmten Generation? Ich weiß nicht, wie man das gut phrasen kann.
Also verletzen tut es mich nicht. Also ich finde, die machen halt quasi ihren Job und das, den machen sie ja auch gut. Die sprechen ihr Publikum an und das ist das, was sie machen wollen. Und es gibt ja Gott sei Dank immer noch genügend Leute, die unsere Art von Journalismus schätzen. Also das würde ich schon auch sagen, da ist mir jetzt auch gar nicht so bang. Aber es wäre mir in der Tat natürlich auch lieber, wenn es auch die jungen Leute sind. Ich habe immer, als ganz ehrlich, die FAZ war nie eine Zeitung, die die Jungen komplett angesprochen hat. Ich war jetzt auch nicht als Schülerin oder Studentin FAZ-Leserin. Ich habe nicht umsonst bei der Taz angefangen. Ja, das ist, das kann auch irgendwie natürlich jeder handhaben, wie er will. Ich fände es nur schön, wenn man tatsächlich, wenn auch die jüngere Generation zu Zeitungslesern würde, in welcher Form auch immer. Also es macht einfach Spaß, wenn man ein Medium kennt. Also das muss nicht die FAZ sein, aber es macht einfach Spaß, wenn man weiß, wer die Leute sind, die das schreiben, die dranbleiben, wenn man eine Zeitung einordnen kann im Spektrum. Und bei uns ist es ja wirklich ganz schwierig zu wissen, wer wir eigentlich sind. Das bringt auch viele durcheinander, wenn man uns nicht eng verfolgt, weil es so viele Stimmen gibt bei der FAZ. Wir haben ja ein sehr ungewöhnliches Modell. Wir haben ja das Herausgebermodell. Wir haben ja vier Herausgeber. Wir haben nicht nur einen Chefredakteur, sondern wir haben vier Herausgeber, die für unterschiedliche Teile zuständig sind. Und diese Teile führen starkes Eigenleben. Und deswegen widersprechen wir uns auch in vielen sehr zentralen Fragen. Zum Beispiel auch bei der Corona-Pandemie oder beim Klimaschutz. Oder bei vielen Fragen, die sehr unterschiedlich beantwortet werden können. Also da sind wir ein sehr pluralistisches Haus. Und ich habe das gesehen, auch bei der Regulierung jetzt von den großen Plattformen. Das war zum Beispiel ein Thema auch von mir, ne? Facebook und Google und so in dieser ganzen Diskussion um Trump, der Trump-Sperre. Da hatten wir auch x Leitartikel und Artikel von den unterschiedlichsten Leuten, ja, weil jeder irgendwie was anderes dazu zu sagen hatte. Und es kann ein bisschen verwirrend sein, aber eigentlich macht ja genau das Spaß, zu sehen, wie Leute unterschiedlich mit Themen umgehen.
Ja, ich wollte nur den Gedanken aufgreifen. Ich habe den Economist, machen wir mal einen anderen Werbeblock auf, seitdem ich 16 bin, abonniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so die Zeitung, wo ich gerne zurückkomme. Einfach mit meiner Tasse Tee mich hinsetze und man hat so eine, wie sagt man, Heimlichkeit, so ein Gefühl von, hier fühle ich mich zu Hause, auch gedanklich und so. Deswegen kann ich kann das immer nur empfehlen. Sucht euch eine Zeitung. Man sollte dann schon das Spektrum öffnen und sich mehr durchlesen und auch woanders seine Nachrichten herbekommen. Ja. Aber so an sich hat es was Schönes. So, und jetzt lasse ich dich weitermachen.
Nein, meine Frage ist, alles gut, passt nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Wir sind im Prinzip auch mit dem Gespräch soweit am Ende. Das Gespräch hat mir extrem viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür.
Ja, gerne. War ein großer Spaß. Herzlichen Dank.
Ja, danke dir. Und dann vielleicht bis bald.